Mir liegt heute Morgen etwas auf dem Herzen, und zwar, wenn man als Bibelleser lange genug mit der Heiligen Schrift umgeht, dann lernt man ein paar Dinge kennen, wo die Heilige Schrift in ihrer Bildersprache letztlich sogenannte Synonyme gebraucht. Das heißt, sie braucht Ausdrücke, die in der direkten Bedeutung etwas anderes bedeuten, in der geistlichen Bedeutung aber auf bestimmte Dinge hinzielen. Zum Beispiel, wenn man die alttestamentlichen Bücher liest, dann fällt einem auf, dass in der Regel Juda für die eher geistlich gesunde Schiene steht, Israel eher für den Abfall, Babylon steht für die Vermischung, für die Verführung. Und ein Wort, und über das möchte ich heute Morgen die Heilige Schrift doch etwas näher untersuchen und befragen, ein Wort, das sehr oft gebraucht wird und was im Leben Israels eine riesengroße Rolle gespielt hat, war Ägypten. Und Ägypten steht in der Regel in der Bibel für die Welt. Ägypten wird allerdings einmal auch anders benutzt, allerdings auch im Sinn von weltlichem Einfluss, als Jerusalem mit Sodom und Ägypten verglichen wird. Aber an und für sich ist Ägypten in der Schrift ein Bild für die Welt. Und ich denke, wenn man die Welt nicht versteht, versteht man auch das Geistliche nicht. Ich möchte uns ein paar Bibelstellen lesen, um zu verstehen, was die Bibel hier meint und warum sie hier aus dem Alten Testament, oder möchte ich dann gleich reingehen, warum sie aus dem Alten Testament hier bestimmte Dinge aufzeigt. Und zwar in 1. Johannes 2 in Vers 16 wird etwas erklärt, was es mit dieser Welt auf sich hat. Es heißt ganz einfach, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also hier sagt die Schrift was ganz einfach, sie sagt, diese Welt, geistlich gesehen Ägypten, hat ein Grundprinzip. Das heißt, in der Welt ist es ganz einfach so, dass Fleischeslust herrscht, das heißt alles, was das Fleisch, das Menschliche, das Triebhafte, das, was von den Lüsten geprägt ist, anspricht, das ist das Prinzip, dass das das Element und das Wesen dieser Welt ist. Das Zweite ist die Augenlust. Also ich bin ein Praktiker. Also ich sag's ganz ehrlich, mir ist es eigentlich egal, ob mein Auto glänzt. Ich habe mir schon oft überlegt, warum sie diese Autos nicht einfach mit Unterbodenschutz spritzen statt mit Lack. Dann hättest du dieses Ärger mit dem Rost endlich einmal vom Hals. Aber das ist einfach so. Es muss glänzen. Eigentlich alles, was in der Welt als Prinzip gemacht wird, ist fürs Auge. Wo kommt das her? Es hat einen relativ einfachen Hintergrund. 1. Mose 3, wenn man den Sündenfall genau studiert, dann ist der Teufel hingegangen und hat die Eva über das Auge verführt. Als sie sah, dass der Baum für sie nützlich war. Das heißt, in der Regel benutzt der Teufel diese Dinge. Das ist das Prinzip eines Systems, das die Bibel Welt nennt. Und dort herrscht Fleischeslust, also Trieb. Und dort herrscht letztendlich Augenlust, das heißt Reiz für das Auge. Und das Dritte ist der Hochmut des Lebens. Das heißt eine gewisse hochmütige Grundhaltung. Wir wissen natürlich, wer der Hochmütige war. Der Sündenfall ist ja nur geschehen, weil es vorher einen Abfall des Teufels gab. Und der Teufel war der, der nicht zufrieden war, sondern sich erhoben hat und sein wollte wie Gott. Das ist ein Erbe, das wir geerbt haben in unserer Natur vom Sündenfall. In dem Moment, wie Adam und Eva starben, geistlich, beim Sündenfall, war in ihren Genen das drin. Das heißt, ich und du, wir haben das drin in unseren Genen. Und von daher sind wir Kinder dieser Welt, wenn wir geboren werden. Wir sind Ägypter, wenn man es genau nimmt. Wir sind Kinder dieser Welt, das stecken wir mitten drin. Und in unseren Genen, in unserem Sein ist das verankert. Jeder von uns hat Fleischeslust, jeder hat Augenlust und jeder hat Hochmut. Das ist einfach normal. Und dass man es richtig versteht, viel Depression ist in Wirklichkeit nur frustrierter Hochmut. Hochmut hat auch umgekehrtes Kennzeichen. Depression kann oft frustrierter Hochmut sein. Also brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Was denn die Bibel weiter zeigt? Mir geht es darum, heute Morgen das Prinzip zu verstehen. Also Prinzip bedeutet ja die Gesetzmäßigkeit, die hier abläuft. Also zuerst, in uns selber ist Augenlust, Fleischeslust, Hochmut. Wir sind verseucht vom Sündenfall und das ganze System dieser Welt wird von dem beherrscht. Jakobus 4,4: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und jetzt teilt uns die Heilige Schrift was Zweites mit. Sie sagt praktisch, die Welt und das Reich Gottes sind in einer tödlichen Feindschaft gegeneinander. Und wenn man in dieser Welt, in diesem Denker, in dieser Struktur, in diesem Wesen lebt, ist man automatisch von seiner Art, von seinem Sein her, von seinem Tun her ein Feind des lebendigen Gottes. Das Wort Welt heißt im Griechischen Kosmos und das ist nicht umsonst auch das Wort für Schmuck. Also wiederum der Glitzer, das Glitzernde, das Betörende. Die nächste Information, die ist ganz, ganz wichtig. Lukas 4, Vers 6, und zwar die zeigt, was dahinter steckt. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben. Nachdem er ihm nämlich die Reiche der Welt gezeigt hat. Denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Sagt der Teufel zu Jesus. Und Jesus widerspricht nicht. Das heißt, der dieses System nur unter der Zulassung Gottes, nur bis zu dem von Gott ganz klar von vorher bestimmter Ratschluss und von dem Zeitpunkt, den Gott festgesetzt hat, beherrschen darf, ist der Teufel. Das heißt, in dieser Welt ist Hochmut, Fleischeslust, Augenlust, Feindschaft gegen Gott und Teufelsmacht, Verführung. Weil der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Darum ist so viel Täuschung und so viel Lug und Trug in dieser Welt. Also wenn ihr seht, was gelogen wird, ist erschütternd. Ich rede jetzt nicht einmal so sehr von den Ämtern, von den Anträgen. Ich rede vom ganz normalen Geschäftsleben, was hier gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Und das Zweite ist, der teuflischen Mörder von Anfang an. Ihr müsst nur gucken, wie viele Menschen sterben. Es gab noch nie eine Zeit, wo so starke Christenverfolgung war. Nicht bei uns, aber in den anderen Ländern, wo der Teufel als Mörder auftritt und die Menschen reiheweise zu Tode bringt. Also hier hast du dieses Prinzip. Wenn du die Welt verstehen willst, musst du nur die Bibel genau untersuchen, dann siehst du ganz genau, was hier passiert. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, ihr Gläubige steckt da mitten drin als Fremdkörper. Kolosser 1, Vers 13 ist hier ein Schlüsselwort. Und wenn man das in der Tiefe verinnerlicht, dann kann man auch manche Dinge verstehen. Wisst ihr, die Erlösung ist etwas Gewaltiges. Dass der Herr Jesus Menschen, die zur Hölle fahren, durch sein kostbares und teures Blut rettet, wenn sie zu einer echten Wiedergeburt, zu einer Bekehrung kommen, ist etwas Gewaltiges. Aber diese Erlösung, die wirkt sich aus, die Bibel sagt es in Römer 8, Vers 10, im Geist. Geist ist nicht Verstand, sondern ist die tiefste Zone der Persönlichkeit. Da wird der Geist bei einem Geretteten erneuert. Der einzige Unterschied zwischen meinem Nachbar und zwischen meinem Kollegen in der Bank und mir ist, dass bei mir der Geist durch den Heiligen Geist lebendig gemacht wurde, erneuert wurde und der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in meinem Herzen eingezogen ist und bei ihm nicht. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten sind wir die gleichen Leute. Wir haben den gleichen Körper, wir haben die gleiche Seele, wir haben die gleiche Bedürfnisse, wir müssen schlafen, wir müssen essen, wir müssen. Und wir sind genauso unter dem Einfluss dieser weltlichen ägyptischen Dinge. Da haben wir gar keine Wahl. Und jetzt Kolosser erklärt uns, was passiert ist bei der Errettung. Also wenn ein Mensch Vergebung der Sünde empfängt, wenn er gerettet wird, herausgerissen wird aus diesem Elend, dann passiert etwas. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ihr müsst euch das so vorstellen. In der Sekunde, wenn ein Mensch der Herr Jesus als Erlöser aufnimmt und ihn bittet, dass er ihn rettet und das kostbare und teure Blut Jesu die Sünde hinwegnimmt, in derselben Sekunde passiert in der unsichtbaren Welt etwas, das wir nicht sehen, das wir nicht spüren. Wir verspüren es natürlich nach einer Zeit durch unsere Reaktionen, durchs Umfeld, das man aber nicht gefühlsmäßig lokalisieren kann. Und zwar, wir werden in der Sekunde aus dem Reich des Teufels herausgerissen. Das heißt, wir sind nicht mehr wesensmäßig Ägypten. Wir werden herausgerissen und werden versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe und gehören jetzt zum Reich Gottes. Derselbe Sekunde werde ich laut 1. Korinther 12, 13, mit dem Heiligen Geist getauft. Und zwar, ich werde in den Leib Christi hineingetauft, hineingefügt. Derselbe Sekunde werde ich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und derselbe Sekunde werde ich Gottes Kind und parallel dazu, das ist ganz wichtig, Eigentum Jesu. Ich bin Gott dem Vater gegenüber im Verhältnis der Kindschaft und ich bin dem Sohn Gottes gegenüber in einem Verhältnis des Eigentümers, des Besitzers. Er ist mein Eigentümer. Ich bin letztendlich ein Sklave Jesu Christi, ich gehöre ihm. Und dadurch verändert sich plötzlich alles. Und jetzt sagt die Bibel, Römer 12, das ist eines der Zentralkapitel, um das vom Hintergrund her zu beleuchten. Also, dass man es richtig versteht. Alles, was ich jetzt beschrieben habe, ist unabänderlich. Das ist einfach so. Ich kann es nicht ändern, dass der Teufel der Herr dieser Welt ist, bis zur Wiederkunft Jesu. Also, der Herr ist eher Führungszeichen zu sehen. Natürlich sitzt Gott im Regimente, der alles steuert. Der Teufel ist hier nur untergeordnet, dass man es richtig versteht. Aber er beherrscht dieses System. Ich kann es nicht machen, dass durch den Sündenfall Adams und Eva unsere Gene verseucht sind von Augenlust, Fleischeslust, Hochmut, von Lüge, von dem ganzen Zeug. Das ist einfach Fakt. Ich kann es auch nicht machen, dass diese ganze Wesensart des Menschen gegenüber Gott absolute Todfeindschaft bedeutet. Das ist einfach so. Aber Römer 12 sagt etwas. Es sagt hier, als Gläubige, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es heißt, die entscheidende Schlacht in dieser Welt, ich bin geboren am 28. Oktober 1951. Mir hat keiner gefragt vorher. Versteht? Ich kann überhaupt nichts machen. Ich bin willenlos geboren worden. Ich bin willenlos bis zu einem bestimmten Punkt aufgewachsen. Und ich bin willenlos, ohne dass ich es wollte, ein Kind des Teufels gewesen. Bis ich mich bekehrt habe. Das heißt, in dem Moment, wie Gott mich gerettet hat, in dem Moment, wie er Gnade gab, in dem Moment, wie er mein Herz angeklopft hat, nicht nachgab, in dem Moment ist die Rettung geschehen. Allein von ihm, nicht von mir. Ich habe nur reagiert. Aber bis zu dem Zeitpunkt war ich immer elender Zustand. Und die Bibel sagt, so ist jeder. Wenn jetzt jemand gerettet ist, als Gläubiger, dann ist er immer noch im gleichen Körper. Wisst ihr, mein Körper hat immer noch diese Reaktionen. Die Augenlust, Fleischeslust, der Hochmut, das Lügehafte, das alles ist da. Nur der Geist ist errettet. Und jetzt sagt die Bibel, wenn ich jetzt aber im Geist wandle, und da ist die Frage, ob da der Heilige Geist gemeint ist oder was anderes. Ob da nicht gemeint ist, dass ich in diesem erneuerten, in diesem neuen Leben lebe. Gell, das ist manchmal in der Bibel ganz schön schwer zu unterscheiden, wo der Geist des Menschen, der Erneuerte, gemeint ist oder wo der Heilige Geist gemeint ist. Ich mache der Heilige Geist bei mir in der Bibel immer gelb und wenn ich an die Stelle komme, muss ich eine Entscheidung fällen, gelb oder nicht gelb. Meistens mache ich gelb, ich denke, das ist besser wie der menschliche Geist, aber es ist nicht einfach. Auf jeden Fall, er sagt hier, das, was entscheidend ist, ist, ob mein Geist, in dem ja der Heilige Geist wohnt, in dem der Herr Jesus Wohnung gemacht hat, meine Gesinnung, meine Sinne, meine Einstellung prägt. Ob ich geprägt bin von meinem neuen Leben. Und er sagt, wenn ich mir das gefallen lasse, dass Gott praktisch mein Wesen verwandelt und erneuert, das steht im Passiv, dann letztendlich werde ich auch vernünftig in dieser Welt leben können und werde den Wille Gottes erkennen und tun. Und jetzt ist mir es wichtig, einfach ein paar Prinzipien zu kennen. Wir müssen lernen, dass die Welt gefährlich ist. Die Welt ist elendiglich gefährlich. Das ist ein ganz einfacher Grund. 2. Mose 1. Dort haben wir Ägypten. Israel war gefangen in Ägypten. Das ist der Zustand eines Menschen, der unter diesem Joch dieses ägyptischen Systems gefesselt ist. Es sind hier ein paar ganz einfache Aussagen, die letztendlich auch das Menschenleben betreffen. Das heißt hier in Vers 11, darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstätte Piton um Ramses. Vers 13, darum zwangen die Ägypter die Kinder Israel mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Wenn ihr das einmal ganz in Ruhe lest, einfach das erste Kapitel, dann seht ihr, in Ägypten herrscht immer das Gleiche. Pharao, Bild für den Teufel, hat immer das Gleiche. Er hat Zwangsarbeit. Das sind Finsternismächte. Diese Finsternismächte beherrschen dieses System und pressen die Leute. Wisst ihr, das ist der Grund. Warum kommt dir das so vor, dass die Zeit dir durch die Hände rinnt? Warum hast du den Eindruck, es läuft alles davor, auch geschäftsmäßig, alles peitscht nach vorne? Das ist ganz einfach. Dahinter steckt jemand, die Bibel nennt ihn den Treiber. Der uns antreibt, das ist der Teufel, das sind diese Sklaventreiber, die dieses System beherrschen. Daher kommt unser Elend im Berufsleben, daher kommt unser Elend im Familienleben und daher kommt auch die Unruhe unserer Seele, weil dahinter einer peitscht. Und immer wenn ein Mensch eine Schwachstelle hat und nicht im Geist wandelt, dann ist sein Seelenbereich, der ja das Kampfgebiet ist, ist offen. Und dann schlägt der Teufel gnadenlos mit der Peitsche rein, sobald wir nicht im Geiste wandeln. Und dann wird der Mensch wieder getrieben und dann wird er gehetzt. Und das kann Stadien umfassen. Es kann im einfachen Stadium lediglich Anfechtung für einen Gläubigen sein. Es kann aber so weit gehen, dass ein Gläubiger vollkommen zwanghaft handelt. Und das ist oft nur fromm verbrämt, dass man sogar da einen frommen Mantel drüber hängt. Und es kann in der brutalster Weise dann so weit gehe, dass ein Gläubiger in Bindungen hineinkommt und letztendlich genauso gebunden ist wie jemand, der gar nicht bekehrt ist und dann in der Sünde lebt. Das kann alles passieren. Das Grundproblem ist einfach, wir müssen wissen, dass Ägypten genau so ist und genau so handelt. In Ägypten herrscht Knechtschaft. Und wenn man das sieht in Römer 6, der 16. Vers, erklärt es nochmal. Ganz einfach. Römer 6 ist ja das große Kapitel über die Abhängigkeiten. Und hier haben wir eine ganz klare Beschreibung, was Gott sagt. Er sagt, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Das schreibt er an Bekehrte, an Wiedergeborene, nicht an Ungerettete. Das heißt, hier ist eine gewisse Sklaverei. Und die Sklaverei kann sich in vielen, vielen Dingen äußern. Die kann sich zum Beispiel in einer ganz weichen, ganz empfindlichen Natur äußern. Also wo die Seele nicht fest ist, sondern wo die Seele ganz weich ist. Kann eines der Symptome sein für so eine Störkrankheit, die der Teufel beim Gläubiger hier gesetzt hat. Ich kenne das aus eigener Erfahrung bis zum geht nicht mehr, weil ich jahrelang, wenn ich es richtig weiß, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich denke bis zum Jahre 1984, und die haben mich immerhin 74 bekehrt, 10 Jahre lang war ich genau in dem Zustand. Ich war ein Wrack und ich habe diese Kämpfe durchkämpft bis aufs Blut, von daher weiß ich, von was ich rede. Und als dann plötzlich die göttliche Schiene eröffnet wurde, ich plötzlich begriff und zu den geistlichen Mitteln gegriffen habe, die mir Gott angeboten hat, dann wurde ich plötzlich stabil, ruhig, fest. Es hat sich ausgewirkt bis ins Privatleben, bis ins Berufsleben, überall hinein. Plötzlich kam die Gnade Gottes zum Durchbruch und dann habe ich gelernt, dass die Erlösung wirklich funktioniert. Wenn ich je erlebt habe, dass die Erlösung geht, dass sie genau das tut, was sie beschreibt, dann am eigenen, soll ich sagen, Leben, Leib, Körper, Seele, Geist, ist egal, überall. Epheser 2, 1 bis 3 erklärt, wie der Teufel arbeitet. Und euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Weltzeit, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. So ist der Unbekehrte. Wisst ihr, das ist ein Unbekehrter. Ich möchte es nicht so deutlich sagen, wie es der Luther gesagt hat. Aber vielleicht muss man es manchmal sagen, dass der Mensch begreift. Wisst ihr, ich war vom Geschäft, da wollte sie uns belohnen, weil wir furchtbar hart arbeiten mussten. Da haben sie uns in ein Wellnesshotel geschickt, im Schwarzwald. Wir sind dann halt hingegangen. Mit Ehefrau. War lustig. Und da habe ich gesehen, dass nicht nur Saufen ein Laster ist, sondern da habe ich dann gesehen, dass Fressen, darf ich sagen, ich sage ausdrücklich Luther-Zitat, dass Fressen auch ein Laster ist. Ich habe es noch nie gesehen, wie Leute in einer Art von Sucht, und der Körper war entsprechend, das in sich reingestopft hat. Das waren Schlimmer, das waren, wie soll ich sagen, Freaks. Ich habe nicht einmal gewusst, was das ist, und die sind da fast ausgerastet, als sie das gesehen haben. Also die sind da nur hingegangen, um sich voll zu stopfen mit teuerstem und ich weiß nicht, ob es gesund war, das kann ich beurteilen, aber auf jeden Fall. Also, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich war auch wieder froh, wie ich daheim war. Wenn ich mir meinen Kühlschrank aufmache, meine Seitenwürstchen sehe, dann war ich wieder glücklich. Möchte ich ganz ehrlich sagen. Also dass wir uns hier gar keine Illusionen machen. Ich war wieder glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Lagerwege schauen nicht zu fragen. Gut. Aber es ist ein Prinzip und es läuft immer gleich ab nach bestimmten Raster. Wisst ihr, da ist mir das klar geworden. Genauso Sexualität, alle diese Dinge, die gehören zu diesem System und das System arbeitet und wirkt und werkelt und kocht und tut. Und jetzt sagt die Bibel was ganz einfaches. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn er sich wirklich bekehrt, Apostelgeschichte 26, 18, dann passiert etwas. Und ich denke, das ist das, was Kolosser 1, 13 auch sagt und ist ganz, ganz entscheidend. Er sagt, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das steht bei Herrschaft Exousia und das meint in der Regel Vollmacht. Das heißt, es geht hier nicht um eine willkürliche Macht des Teufels, sondern um die Einwilligung, die ich ihm gebe. Es ist euch aufgefallen, was im Epheser steht, wie der Teufel arbeitet. Durch Gedanken spricht er das Fleisch, die alte Natur. Das heißt, es fängt im Kopf an. Und er sagt hier, dem Moment, wie du gerettet wurdest, hat der Teufel nicht mehr das gleiche Recht wie bei einem Ungläubigen, dass er dich so plagen darf in dieser Welt. Er darf dich nicht plagen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Im Psalm 107, Vers 10 bis 12 wird nochmals beschrieben, wie Israel hier, und Israel ist ja ein Bild, was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Es ist hier ein Bild drauf, was Menschen passieren kann. Es heißt hier, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Unglück beugte. Wisst ihr, es kann passieren, dass, obwohl ich ein Gotteskind bin, zum anderen Reich gehöre, ich lebe aber in Ägypten, Entschuldigung, ich bin hier, ich bin ein Fremdling in dieser Welt, ich bin ein, ja, fast möchte ich sagen, früher haben wir gesagt, ein Gastarbeiter, jemand, der von der Staatsangehörigkeit woanders hingehört, aber hier arbeitet, ich bin in dieser Welt. Und jetzt sagt die Bibel, es kann passieren, dass in diesem ägyptischen Umfeld Menschen gebunden werden. Es wird dann immer wieder beschrieben, wenn sie zu Gott schreien und diese Erlösung annehmen, dann kommen sie heraus, dann brechen sie durch zur Ruhe, dann hört dieser Einfluss wieder auf. Das heißt, wir Gläubige, wenn wir nicht aufpassen, wird dieses ägyptische System uns auffressen. Und es wird beginnen mit dem Denken. Und das ist das Gefährlichste, wenn die Gläubigen beginnen zu denken wie diese Welt, dann beginnt nämlich in unserem Leben ein Prozess. Prozess ist ja eine Folge von Abläufen, die langsam in unserem Leben Realität wird. Dann machen wir einen Kompromiss nach dem anderen, wird immer weicher, wird immer gummimäßiger und irgendwann ist kein Unterschied mehr zwischen uns und der Welt. Und die Bibel sagt, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. 2. Mose 3, Vers 7. Jetzt sagt Gott etwas. Geschwister, und jetzt muss ich das so brutal sagen. Wisst ihr, die schönen Autos, die schönen Menschen, die schöne Speise, die schöne Urlaube, das gute Wohlgefühl, die Welt sagt Event dazu mit dem Fremdwort, alles dieses Weltliche, was von der Welt her fasziniert, ist in den Augen Gottes sehr oft, was ganz einfach, Elend. Versteht ihr? Ich sage nicht, dass man keinen Urlaub machen soll. Ich sage nicht, dass man kein Auto haben soll. Ich sage nicht, dass mir meine Frau nicht gefällt. Versteht ihr? Ganz im Gegenteil. Sondern es ist was ganz anderes. Sondern es ist einfach so. Ich muss aufpassen, dass ich von diesem weltlichen Prinzip nicht gefressen werde. Wisst ihr, dass es nicht mein Wesen wird. Das ist das Problem. Ich freue mich an der Natur. Ich nehme ein Foto und knips. Ich weiß nicht, wie oft ich die Berge, wo ich gehe, jedes Jahr in die Berge, wie oft ich die Berge schon knipst habe. Irgendwann muss ich sagen, reicht's ja. Aber ich bin jedes Mal fasziniert, wenn so ein Berg vor mir steht, dann drücke ich halt auf der Auslöser. Das ist vielleicht auch dumm, aber es zumindest ich freue mich an dem auch. Da ist nichts dagegen zu sagen, dass wir uns richtig verstehen. Keine Weltfeindlichkeit im Sinne einer Askese eines Mönchs, sondern was ganz anderes. Wir müssen oft erkennen, dass es ein Elend ist. Also manchmal muss Gott handeln. Ich werde es nie vergessen. Ich hatte mal ein neues Auto, das war 300 Kilometer und dann bin ich an der Karlsbrücke, ich muss zur Beerdigung, bin ich mit dem Auto ein bisschen vorgefahren und habe um die Ecke gespickt, da war die Verkehrsführung noch anders, ob keiner kommt. Und dann kam eine Dame, und diese Dame war nicht so ganz fit im Autofahren, aber ich war schuldig, da brauchen wir gar nicht reden. Jetzt hat die mich gesehen, wie ich die Schnauze vorstrecke, dann hat die scheinbar die Hände vom Steuer genommen. Sie hat auch drum rumfahren können, weil ich ein bisschen vorgestanden bin, hat mich voll gerammt. Und das neue Auto war kaputt. Es war ganz schön kaputt. Wisst ihr, und manchmal macht es Gott, dass ich nicht diesem ägyptischen System zum Opfer falle. Und manchmal geht es auch so, dass Gott mich Dinge vergessen lässt, dass ich nicht mehr so stolz bin auf mein Superhirn. Ihr versteht? Wisst ihr, es war für mich so peinlich, wo ich durch Stress plötzlich gemerkt habe, dass ich die Namen von Kollegen, mit denen ich schon 10 Jahre zusammenarbeite, wenn die zur Tür reinkamen, plötzlich nicht mehr gewusst habe. Es war so peinlich. Mein Chef hat gefragt, wer war denn dabei? Und ich hab schon gewusst, wer dabei war. Mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Wisst ihr, Gott macht es manchmal, um uns zu demütigen, um uns niederzuhalten, dass das reine Fürsorge, dass das System uns nicht auffrisst. Also gell, von daher sagt Gott jetzt ganz einfach, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Das heißt, übersetzt aufs Neue Testament, der Herr weiß wohl, was in diesem System läuft. Er weiß, was in diesem Firmenleben, das heute läuft, was da für eine Hetze, was für eine Hektik, was für ein Zahlen, was für ein Zeitdruck ist, was für ein Unsinn hier abläuft. Bloß, Entschuldigung, ich muss mein Brot auch verdienen, was soll ich denn machen? Wieso, wir müssen alle unser Brot verdienen, das hat uns Adam eingebrockt. Ich weiß ja nicht, ob der Adam, man kann ja streiten, ob der Adam sich dann bekehrt hat, ob er gerettet ist, ob er ihn im Himmel zählt. Bloß, ich weiß halt, wie die Gläubigen sind, wenn sie im Himmel kommen, aber wenn ich rein von meiner Seele heute ausgehe und ich würde ihn treffen, dann will ich ihn schon fragen, ob er weiß, was er angerichtet hat. Ihr versteht? Wisst ihr, das ist ja brutal, wenn du das überlegst. Wegen dem Sündenfall geht's uns elend. Und Gott sagt ganz klar, er macht hier nicht irgendwo vor Beschönigung. Er sagt ganz klar, es ist Elend, es ist was Schreckliches, es ist furchtbar. Und er sagt, dann schreie die Gläubigen, und er kennt das Geschrei, wenn du nicht mehr weißt, wie du heißt, so, das so zugeht. Und er nennt es bei den 10 Gebote in 2. Mose 20, in Vers 2, nennt er es ausdrücklich, er hat uns aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt. Er sagt, es ist das Haus der Knechtschaft. Und in 2. Mose 5, Abvers 10 wird dann beschrieben, dass es Treiber hat, die antreiben. Und es heißt hier, da gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus und haben die Bedingungen verändert. Wisst ihr, und oft ist so, wenn Bedingungen verändert werden, wisst ihr, wenn du zum Beispiel in einem Beruf bist, wo 5 Leute, wenn sie wirklich anständig gearbeitet haben, ganz normal arbeiten konnten und Qualität geliefert haben und plötzlich durch Ausscheiden, durch Krankheit, durch Tod, durch irgendwas, sind da plötzlich nur zu zweit oder zu dritt. Und die Aufgabe bleibt die gleiche. Das ist nicht das Böse, das jetzt irgendjemand tut, sondern da steckt oft das System dahinter. Und das System sind oft nicht die Menschen. Bei uns auf der Bank geschehen manchmal Entscheidungen, da musst du sagen, es sind alles hochstudierte Leute mit betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Ausbildung, die wirklich vorbildlich ist. Sie haben promoviert und alles, sie sind wirklich super Leute. Aber manchmal fällt Entscheidungen, da musst du dir sagen, wenn du der einfältigste Mann auf der Straße, der von dem keine Ahnung hätte, fragen würde, käme eventuell eine bessere Entscheidung raus. Ich meine jetzt Bankerweise gesamt, und das ist nicht die dümmste. Da musst du sagen, warum tut mir sowas? Es ist der Treiber. Wisst ihr, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Die ägyptische Denkweise schellt auch in einer gewissen Weise durch das Finsternis Szenario, das dahinter steckt, das hier beeinflusst, schält es die Logik aus. Es ist nicht mehr logisch. Jetzt kann ich mich ja nicht wehren. Was soll ich denn machen? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich bin jetzt 55 Jahre alt. Wenn ich überlege, was in den ersten 15 Jahren, ab so 15 habe ich bewusst gedacht, das kann ich mir nur erinnern. Wenn ich jetzt einmal überlege, was in der Welt verboten war, was Sünde war, was auch richtig ist von der Bibel her, was Sünde war, was heute ist, alles was dort verboten war, ist heute erlaubt. Und wenn du heute gegen das bist, was damals verboten war, musst du aufpassen, dass du nicht bestraft wirst. Das heißt, hat sich die Welt völlig verändert. Wo kommt das her? Sind die Menschen jetzt rum, einfach durchgedreht? Nein, ist was ganz anderes. Der Antichrist bereitet etwas vor. Das heißt, es wird hier ein riesengroßes Szenario vorbereitet. Das Tier, die Welteinheitsregierung, wird langsam geboren. Und die Welteinheitsreligion, die Hure Babylon, gebiert zurzeit auch. Und die ganze Maßnahme, die ihr seht, haben nur mit dem zu tun. Da wird etwas vorbereitet vom Denken dieser Welt. Das heißt, Ägypten geht ran, der Pharao zur Herrschaft auf diesem Erdball zu bringen. Und das ist das, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Jetzt sagt die Bibel, du steckst da drin und Gott kennt dein Elend. Und sie sagt auch ganz klar, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, in Jesaja 14, Vers 4, sie sagt ganz nüchtern sachlich, der König von Babel ist der Treiber. Der Teufel ist der, dahinter steckt. Aber jetzt sagt die Bibel in Jesaja 9,3, wo sie den Sohn bringt, ein Kind ist uns geboren, der große Erlöser, sagt sie, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Und das ist der große Unterschied. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen. In dem Moment, wie ich zur Wiedergeburt kam, bin ich nicht mehr im Zustand, wo ich mir's gefallen lassen muss, dass der Stecken des Treibers mich schlägt. Er ist vor Gott her zerbrochen. Wenn ich mir's gefallen lasse, bin ich selber schuld. Jetzt kommen wir zu einer ganz entscheidenden Phase des geistlichen Lebens. Es muss in meinem geistlichen Leben eine Phase eingeleitet werden, je früher, je besser, wo ich mich gezielt gegen diese Dinge wehre, wo ich das Elend Ägyptens ablege, wo ich akzeptiere, dass mich der Stecker des Treibers nicht mehr schlagen darf, wo ich die Erlösung in ihrer Fülle für mich annehme, dass mich der Teufel nicht mehr plagen darf. Und zwar, wir dürfen etwas nie vergessen. Im 2. Mose 12, beim Passa, wir haben das heute beim Mahl schon gehört, beim Passa zeigt die Bibel etwas ganz klar auf. Sie zeigt, wie Israel aus Ägypten ausging. Das könnt ihr in Ruhe daheim lesen. Es war ganz einfach. Israel wurde gerettet vom Todesengel, und das ist das Strafgericht Gottes, war nicht der Teufel, sondern das war das Strafgericht Gottes. Es wurde gerettet vom Zorn Gottes durch das Blut des Lammes, durch das Passalamm. Wir wissen, dass der Herr Jesus laut 1. Korinther 5 unser Passalamm ist. Durch das Blut Jesu Christi wurden wir gerettet aus dieser Welt. Und jetzt sagt die Bibel, eine Folge der Errettung durch Jesu Blut ist, dass man aus Ägypten ausgeht. Als du bei der Wiedergeburt aus dem Reich der Finsternis herausgerissen wurdest und wurdest hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, hast du genau dasselbe erlebt wie das Passa in 2. Mose 12. Das heißt, du bist durch das Blut in Sicherheit vom Zorn Gottes. Du bist absolut in Sicherheit vom Zorn Gottes und gingst gleichzeitig aus Ägypten. Du hast Ägypten verlassen. Ägypten hat dir nichts mehr zu sagen. Und das ist der Zustand der ersten Liebe. Und jetzt wissen wir, wie der Kampf geht. Immer wenn dann ein Gläubiger weich wird, wenn dann ein Gläubiger nachgibt, wenn die Erlösung nachlässt, das heißt zu Deutsch, wenn das alte Wesen wieder Raum bekommt, wenn ich nicht im Geiste wandle, dann kommt das Ägypterzeug zurück. Und dass der Teufel das will, das sieht man daran, dass letztendlich die Ägypter Israel dann auch nachgegangen sind. Sie haben sie verfolgt bis zum Tod im Wasser. Und das muss uns klar sein, der Teufel lässt uns nicht in Ruhe, der geht uns nach und versucht das ägyptische System bei uns, in unserem Privatleben, zu lasieren. Aber mittendrin in Ägypten ist eine Person, und um die geht es mir heute Morgen ganz besonders, in 1. Mose 45. Josef ist ja ein Bild auf der Herr Jesus. Und da sagt der Pharao zu Josef und gibt ihm einen Namen, und der heißt Zaphenat Paneach, Retter der Welt. Das heißt, mittendrin in Ägypten kam der Retter der Welt, der Herr Jesus, unser Passalam, und hat die Macht Ägyptens im Kreuz vor Golgatha vollständig gebrochen. Er hat sie so brutal gebrochen durch das vergossene Blut und durch das gebrochene Kreuz, durch das gebrochene Leib am Kreuz, durch dieses vollkommene Opfer, dass wir mit Ägypten nichts mehr zu tun haben. Wisst ihr, und drum sagt die Bibel, hab nicht lieb die Welt. So sind wir ja eingestiegen mit 1. Johannes 2. Weil die Welt ist Feindesgebiet. Und jetzt möchte ich eines betonen. Die Welt selber ist für uns durch die Erlösung gebrochen. Das weiß jeder Gläubige in seinem Herz. Es ist nur so, wenn wir nicht im Geiste wandeln, sondern im Fleisch, in der Seele, im Seelischen, dann passiert etwas. Dann kommen diese Kräfte, dann kommen diese Einflüsse und beginnen unser Seelenleben aufzuweichen. Und dann gebären die Lüste neu bei uns. Und dann kommt dieses Ganze, was Augenlust, Fleischeslust, Hochmut, Lüge, das alles ausmacht, kommt zurück. Und drum geht unser Kampf darum, ob die Einflüsse Ägyptens ausgeschaltet sind oder nicht. In Hiob 39 gibt es ein erschütterndes Dokument. Wir wissen ja, der Wildesel ist der Gläubige aus den Heiden. Also Esel, durch stellvertretendes Opfer erlöst,
der Wilde ist der nicht zu Israel gehörende. Und hier in diesem Bild heißt es, wer hat den Wildesel, den Heiden, der erlöst ist, frei laufen lassen? Wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst, dem ich die Steppe zur Wohnung angewiesen habe, das salzige Land zum Aufenthalt? Das heißt, hier ist der Erlöste, den Gott befreit hat, den er durch das Blut des Lammes aus Ägypten herausgerissen hat. Und jetzt kommt die Wirkung dieser Erlösung bei einem gesunden Gläubigen. Dort heißt es, er lacht über den Lärm der Stadt und das Geschrei des Träubers hört er nicht. Er sieht sich die Berge zu seiner Weide und spürt allen grünen Kräutern nach. Die Berge sind die Städte der Offenbarung. Der Berg der Verklärung, der Sinai, der höchste aller Berge im geistlichen Sinn, Golgatha. Die Berge sind die Städte der Offenbarung. Das heißt, wenn jemand diese Erlösung wirklich annimmt, dann passiert etwas, dann ist er frei. Dann hört er die Stimme des Treibers gar nicht. Und jetzt ist was ganz Wichtiges. Und ich denke, das muss man verstehen. In Jesaja 36, Vers 6 sagt uns die Bibel, du darfst als Gläubiger in keinster Weise dem Teufel in eine Falle gehen, die bewirkt, dass du dich auf dieses System verlässt. Eines muss klar sein, der Einzige, der uns durchbringt, ist der Herr Jesus. Ich bin letztendlich ein Eigentum Jesu Christi. Er ist für mich verantwortlich. Glaubt ihr, Mensch, dass er mit seinem Eigentum etwas geschehen lässt, was nicht gut ist? Römer 8, 28. Wenn wir ihn lieben, ihm zu Füßen liegen, wird nie was passieren, was schlecht ist. Er wird es immer wohl hinausführen. Und wenn es noch so harte Prüfungen sind, und die kommen, diese harte Prüfungen, weil die gehören dazu, zu diesem Kampf. Aber hier sagt die Bibel was ganz, ganz Brutales. Siehe, du vertraufst auf jenen geknickten Rohrstab auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand fährt und sie durchbohrt. Wisst ihr, das ist ein ganz brutaler Punkt von der Schattenbüglichkeit her. Wir dürfen uns nicht auf Ägypten verlassen. Ich darf mich nicht auf dieses System verlassen. Darum ist auch die Denkweise dieser Welt völlig falsch. Sobald ich eine Versammlung betrete, gilt nicht mehr die Regel dieser Welt. Wisst ihr, was machst du, wenn der Herr Ministerpräsident kommen würde? Der darf kommen. Und wenn ein Platz frei ist, darf er auch hinsitzen. Er ist ein Mensch wie jeder andere. Im Hause Gottes ist er ein normaler Mensch. Ihr begreift, das ist ein Sünder, der sich möglichst bekehren sollte. Oder wenn ein Präsident, wenn eine ganz hochgestellte Person, selbst wenn der amerikanische Präsident kommen würde, irgendjemand kommen würde, dann ist er im Reich Gottes ist er einer von vielen. Wisst ihr, und dieses Denken, dass man hier nicht hofiert, ich habe es ja schon mal erklärt, ich habe einen alten lieben Bruder im Pietismus gehabt, den ich wirklich geliebt habe, mit dem ich ja wirklich tiefe Gemeinschaft hatte. Er hat auch bloß eine Macke gehabt. Also ich habe sonst keine feststellen können. Aber eine hat er, und die hat mich mehr wie alles andere gestört. Und die war schlimmer wie alles andere. Wenn er einen Pfarrer gesehen hat, ein absolut ungläubiger, modern theologischer Pfarrer, dann hat er den Diener gemacht, hat sich fast verbeugt. Dieses Amt war für ihn so hoch, dass er sich verbeugt hat. Und wie ich das immer gesehen habe, mir hat es fast gewirkt, gell, wie ich das gesehen habe. Und dabei muss ich sagen, der Pfarrer, den ich jetzt meinte, das war noch ein lieber Kerle. Ich bin mit dem relativ gut ausgekommen, aber war halt nicht bekehrt. Das war das Problem. Und als ich dann mich bekehrt habe, dann habe ich ja gewusst, wo der Unterschied ist. Und ich habe gewusst, mein alter Bruder weiß das noch besser wie ich. Aber er hat dem immer die Ehre gegeben. Und das ist das, was wir ablegen müssen. Denn in dieser Welt gilt ein anderes System. Das System dieser Welt ist mir völlig egal. Hier geht es nach den geistlichen Prinzipien. Und die geistlichen Prinzipien heißen, Gott bestimmt als Haupt der Gemeinde durch die Kanäle, die er gegeben hat, über die Mittel, die er gegeben hat und über die einzelnen Gläubigen, die er als lebendige Steine hütet, bestimmt er, was ihre Gemeinde läuft. Und da ist der Ansatz, wo Gott alles steuert. Und da gilt kein Denken dieser Welt. Verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Das ist ein gefährliches Wort. Gesegnet ist, wer sich auf den Herrn verlässt. Jeremia 17. Jetzt sagt Gott, um den Menschen zu helfen, hat Gott etwas getan und Mose hat es prophezeit. In Apostelgeschichte 3, 22. Das ist jetzt die Person, die ich meine. Dort heißt es, denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und jetzt wissen wir natürlich aus der Prophetie, wer ist dieser Prophet wie Mose? Das war der Herr Jesus. Und ich habe draußen ein Manuskript ausliegen, wo ihr schön in Ruhe, ich möchte es nur streifen, nachgucken könnt, überall, wo Mose genau das Gleiche passiert ist, was später im Herr Jesus passiert ist, wo man die zwei Geschehen völlig gegenüberstellen kann. Ich möchte nur etwas betonen, der Mose war genauso in Ägypten unter Knechtschaft, wie Israel unter Knechtschaft der Römer war, als der Erlöser geboren wurde. Genau das Gleiche. Satan wollte Mose töten durch diese Erweisung und genauso wollte der Herr Jesus töten durch Herodes, genau das Gleiche. Die Eltern haben damals beim Herr Jesus durch den Befehl des Engels mit der Flucht ihn bewahrt, genauso hat Mose seine Mutter ihn bewahrt. Beide waren zeitweise als kleine Kinder in Ägypten. Für beide sagt die Bibel, das Merkmal ist Sanftmut. Von Mose wird gesagt in 4. Mose 12, Vers 3, dass er der sanftmütigste Mann auf Erden war. Ach, vielleicht wäre es besser, man würde ihn Gedanken hinzufügen, wurde, weil er war es ja am Anfang nicht, er hat gleich einen Tor geschlagen. Aber er wurde der sanftmütigste Mensch auf Erden und genauso ist der Erlöser, der Herr Jesus, der sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Von beide wird bezeugt, dass sie absolute Treue zu Gott hatten. Beide wurden von Israel verworfen. Sowohl Mose als auch der Jesus. Die leiblichen Geschwister, die Brüder Jesu, haben ihn verworfen. Genauso hat Miriam und Aaron einen Aufstand gegen Mose gemacht. Also immer das Gleiche. Die Heiden nahmen ihn an, die Midianiter nahmen ihn an, die Heiden, auch diese Frau aus Syrophönizien, die haben der Erlöser angenommen. Genau das Gleiche. Der Herr Jesus hat gebetet für sein Volk, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und genauso ist Mose in der Riss getreten im Alten Bund und hat gebetet für sein Volk. Man sieht also, das stimmt, die Prophetie. Der Charakterzug, der Erlösungsansatz, den Mose vorgeschattet hat, trat dann genau beim Erlöser ein. Beide haben 40 Tage Faste gehabt. Beide haben mit Gott zu Angesicht geredet. Natürlich beim Herr Jesus völlig anders, er war der Sohn. Aber es sind erstaunliche Parallele. Beide sind Gott auf dem Berg begegnet. Der Herr Jesus hat sich auf den Berg zurückgezogen, wenn er mit seinem Vater allein sein wollte. Mose hat die Offenbarung auf dem Berg bekommen. Auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, der Glanz dieser Schechina, dieser Wolke- und Feuersäule, war auf dem Herr Jesus. Genauso musste Mose sogar seinen Kopf bedecken vom Glanz, wenn er mit Gott in Gemeinschaft war. Beide Gräber wurden von Engeln bewacht. Der Leichnam Mose wurde vom Engel letztendlich bewacht, genauso der Leichnam Jesu. Von beide wird bezeugt, dass sie Lehrer und Propheten waren. Von beide wird bezeugt, dass sie Hirten sind. Nur der Herr Jesus ist der gute Hirte. Beide waren gesandt vom Vater. Beide haben das Volk gespeist. Beide haben die Befreiung herbeigeführt. Beide haben Israel Heilung vollbracht. Bei beiden war es der Glaube, der dazu benutzt wurde, um zu retten. Beide haben einen Bund gemacht durch Blut. Ganz wichtig, Matthäus 26, 26 folgende. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Von dem 28. Vers. Und bei beiden, bei Mose, beim Ausgang, stand ein Passahlamm, ein Lamm im Mittelpunkt. Und im Mittelpunkt der Erlösung des neuen Bundes steht ein Lamm. Nur ist dieses Lamm völlig anders, nämlich der Herr Jesus. Also man sieht ja, Gott hat es bereits bei Ägypten ganz klar vorgeschattet und ließ Mose alle diese Dinge vorschatten, dass wir der Erlöser im Neuen Bund besser erkennen sollen. Und jetzt haben wir plötzlich jemanden, der uns sanftmütig begegnet, der uns aus diesem Elend rausholt. So wie Mose Israel rausgeführt hat, so hat der Herr Jesus der absolute Wille, uns aus dem Elend Ägyptens in dieser Welt herauszuführen. Er vergibt die Sünde, wenn wir sündigen. Er ist bereit für uns stellvertretend einzutreten als Hohepriester. Er ist unser Hirte, der uns rausholt. Er sorgt für unsere Befreiung durch das Opfer. Und er lässt diesen Bund durch Jesu Blut vollständig wirken. Und jetzt sagt hier, und das ist, ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt, sagt hier Mose etwas. Dieser Prophet, der kommen wird, ihr müsst das tun, was er euch sagt. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich habe mir überlegt, welche zentrale Pfeiler, unabhängig von der Erweisung für die Gemeinde, hat denn der Herr Jesus den Gläubiger unter Welt gebracht? Und wenn man Markus 1, Vers 15 sieht, dann geht der Herr Jesus hin und sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt. Das Entscheidende, um aus Ägypten rauszukommen, Das ist ganz einfach, dass jemand Buße tut. Wisst ihr, was Buße tun heißt? Buße tun heißt einfach, sei Denken verändern, sei Einstellung, sei Gesinnung. Es hat nichts mit Bußgängen zu tun, Erbsen in die Sandale rein zu tun und lauter solchem Unsinn. Sondern es hat nur mit zu tun, sei Einstellung zu ändern. Das ist Buße. Und das ist der Wille Gottes. Und das erste Befehl Jesu Christi ist, tut Buße. Wenn er uns aus diesem Elend Ägyptens rausholen will, dann muss ich Buße tun. Habt ihr gesehen, Römer 12, was die Bibel sagt, wie ich drin bleib in der Schiene des Nicht-Ägyptenseins, in der Schiene des Reiches Gottes, indem ich mich dauernd erneuern lasse, dauernd meine Gesinnung ändere. Wisst ihr, wir sind dem Teufel in der Falle gegangen. Er zeigt uns immer die konkrete Sünde. Oh, das hast du gemacht. Du kriegst ein schlechtes Gewissen. Obwohl du genau weißt in deinem Herzen, dass du es wieder tun musst. Ich sage ausdrücklich musst, weil es im Trieb drin ist. Und das zeigt, dass du vor Ägypter verseucht bist. Und die Erlösung ist völlig anders. Die Erlösung sagt, wenn du Buße tust, dann tust du es nicht mehr. Das ist der Unterschied. Vergebung ist immer da. Aber Buße tun heißt, wenn ich wirklich Buße tue, dann bricht es. Dass es später dann einmal wieder kommt, wenn ich ins Fleisch falle, ist was anderes. Aber es bricht von seiner zeitnahen, momentanen Herrschaft und Gewalt, das über mich hat. Die Sünde bricht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Prophet wie Mose sagt, geh hin und tu Buße, lass deine Gesinnung verändern, ändere deine Einstellung zu der Welt, akzeptiere, dass Fleisch ist lustig, dass es Augenlust ist, dass Hochmut ist, dass Lüge ist, dass Feindesgebiet ist, dass zum Teufel gehört, dass du vom Teufel beeinflusst wirst in dieser Welt. Auch in der Gemeinde, tu das Denken hinaus. Und das nächste ist, was die Bibel sagt, und glaubt. Der Jesus sagt ganz klar, und glaubt, das zweite Prinzip. Das heißt, in dem Moment, wie wir glauben, die Bibel sagt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Und die Bibel zeigt, dass man durch Glaube alles bewegen kann, wenn man dieses Opfer im kindlichen Glaube annimmt. Dann kann man jede Bindung brechen. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie oft die Gläubigen belastet rumlaufen. Es kommt oft daher, dass sie nicht bereit sind, Buße zu tun und zu glauben. Wir müssen nur wirklich Buße tun und glauben. Dann wird dieser von Gott verordnete Prophet, der durch Mose vorgeschattet ist, uns genauso wie Mose die Kinder Israel aus Ägypten herausgeführt hat, perfekt wird der Herr Jesus mich genauso perfekt aus diesem ägyptischen System so herausführen, dass ich Gott dienen kann, ihrer vollkommenen, natürlichen, normalen Art und Weise. Und dann brauche ich immer noch ein Auto, dann brauche ich immer noch ein Bett, dann brauche ich immer noch einen Zug, dann brauche ich immer noch ein Mittagessen. Ihr versteht? Ich bleibe immer noch ein normaler Mensch. Aber innerlich bin ich ausgegangen aus Ägypten. Innerlich ist es gebrochen. Die Lüste dieser Welt beherrschen mich nicht mehr. Und so wie Mose durch das Blut des Lammes ausgeführt hat, so kommt der erste Schritt. Man tut wirklich Buße, lässt sich reinigen durch Jesu Blut und beginnt neu, wie ein kleines Kind, zu glauben. Wisst ihr, und dann kommt das Risiko. Man muss zum Beispiel dann auch glauben, wenn ich diese Denkweise der Welt verwerfe, dass Gott als mein Eigentümer, als mein Vater und Herr Jesus, als mein Besitzer, Besitzer ist ja falsch, Eigentümer, ist mehr. Besitzer ist bloß zeitweisig, Eigentümer gehört es mir, dass er wirklich für mich sorgt. Das heißt, wenn ich Nachteile um des Reiches Gottes eingehe, dass ich in Wirklichkeit gar keine Nachteile habe, sondern er wird für mich streiten und du wirst stille sein. Das war die Botschaft von Mose. In 2. Mose 14, 14, dass Gott dann für mich streitet, auch in der Gemeinde, dass du demütig dir manche Dinge gefallen lässt und darauf vertraust, dass Gott für dich streitet. Ich habe es auch gemacht schon, ich habe schon nicht gemacht, habe schon geschlagen, ist gar keine Frage, je nachdem, wie ich beieinander war. Aber immer, wenn ich nicht geschlagen habe, sondern wirklich das dem Herrn überlassen habe und wirklich Gottes präsentiert habe, allerdings nur in den Dingen, wo Gott sagt, dass man so handeln soll, es gibt auch andere, wo er handeln will. Aber dann, wenn ich es Gott gebracht habe, hat er in der Regel eingegriffen und es gab einen Triumph. Ich habe das jetzt wieder auf dieser Freizeit erlebt, Triumph. Aber was mir ganz wichtig ist, um aus Ägypten herauszukommen, müssen wir im Zustand sein, wo unsere Gesinnung erneuert ist. So wie Römer 12 sagt, wo wirklich Buße getan wurde. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig. Und dann, das Dritte, also nochmals, der erste Punkt ist, tut Buße. Der zweite Punkt ist, dass man wirklich glaubt. Und eigentlich der dritte ist ganz nüchtern, was der Jesus ihnen immer wieder sagt, Matthäus 9, 9, leicht zu merken, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Akoluteo ist ein ganz faszinierendes Wort. Wenn ihr dieses Wort in die Wörterbücher nachschlagt, dann seht ihr, dass dieses Wort, wo bedeutet, dass ich nachfolge, etwas tut, das gewaltig ist. Es ist eine Nachfolge auf allen Ebenen, das sagt das Wort aus. Auch in der Krieg, in der geistlichen Krieg. Das heißt, der Herr will ganz einfach, dass jemand Buße tut, dass jemand im Glauben wirklich die Erlösung vollständig annimmt. Und das Buße tun bedeutet, dass er die Welt so bezeichnet, wie Gott sie bezeichnet. Das ist Buße, dass ich sage, die Welt ist Feindesgebiet. Die Welt ist letztendlich sündhaft. Die Welt ist in ihrer Denkweise Lust, ist in ihrer Denkweise Hochmut, ist in ihrer Denkweise Glitzer, Augenlust, das heißt Täuschung. Und sage, ich will das nicht, ich will den Herrn. Und dann geht man hin und richtet sein Leben nach dem Prinzip hier der Bibel aus. Sagt zum Beispiel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ich werde keinen Nachteil haben. Ich werde keinen haben, Gott wird für mich streiten und ich werde stille sein. Da gehe ich hin und folge dem Lamme wirklich, wohin er mir die Fußstapfer setzt. Und in Matthäus 16, 24 sieht man etwas, da sagt der Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben, da steht Psyche, also wer sein Seelenleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Seelenleben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert, nämlich sein Seelenleben? Oder was kann der Mensch geben als Lösegeld für sein Leben? Das heißt, in Deutsch ist was ganz einfaches. In dem Moment, wie ich hingehe und den Preis akzeptiere und beginne, diese Erneuerung zu erleben, indem ich beim Herrn die Erneuerung suche, ich sage, Herr, verändere mich. Lass mich alles sehen, wie du es siehst. Lass mich so reagieren, wie du reagierst. Ich will die Welt nicht mehr so sehr, dass sie mich reizt, sondern ich will das, was du willst. Ich will ein Mann des Gebets sein, oder Frau. Ich will ein Mann des Wortes Gottes sein. Ich will dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst, in deinen Fußstapfen. Und in Offenbarung 14,4 heißt es, die wahre Gläubige sind die, die dem Lamme folgen, wohin es geht. Ich folge nicht mehr dem Zeitgeist, ich folge nicht der Mode, ich folge nicht dem, was Gott verworfen hat, sondern ich folge dem Lamm, wohin es geht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann bedeutet es automatisch, die Welt nicht mehr zu lieben. 1. Johannes 2,15, dann verwarf ich sie. Und dann kommt Jakobus 4,4, wo die Bibel ganz klar und relativ deutlich und in einer unzweideutigen Art und Weise dem Gläubigen hier das vorhält und sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Dann ist das klar, dann ist das erledigt. Dann gehöre ich zu denen, die Gott von ganzem Herzen lieben und nicht mehr von dieser Welt beeinflusst werden. Und dann kommt 2. Mose 15, 26. Dort steht ein bedeutungsvolles Wort und das bedeutet, wenn ihr praktisch Gott dient, ich sage es mal in meine Worte, dann wird euch keine der Krankheiten Ägyptens treffen. Das ist keine Frage. Nachdem das, was im Körper bei Israel war, bei uns im Geist ist, heißt es das nicht, dass du nicht körperlich krank werden kannst. Der Körper ist noch nicht erlöst. Das kann passieren. Das ist der Wille Gottes. Aber deine geistliche Gesundheit, die wird so sein, dass sie keine der Krankheiten Ägyptens hat. Was sind denn die Krankheiten Ägyptens? Gier, Hader, Neid, Streit. Wisst ihr, das ist, sind die Lüste Ägyptens. Augenlust, Fleischeslust, alle diese Dinge, die sind dann weg. Wenn du wirklich dem Herrn dienst und diese Erneuerung bei dir passiert, dann hast du diese Krankheiten nicht. Dann hast du auch den Sorgegeist nicht, dass du dauernd vor Sorge nicht mehr weißt, was tun. Dann lernst du deine Sorge auf ihn, nämlich auf den Vater im Himmel zu werfen. 1. Petrus 5, Abvers 7. Dann lernst du dem Teufel widerstehen und dann kommt deine Seele zur Ruhe. Ich möchte als letzte Bibelstelle lesen, Hebräer 11, 26. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung. Ich lese schon ab 25. Mose, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburt nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durchs Rote Meer, wo dann die Gegner ertrunken sind. Er sagt hier was ganz Einfaches. Er sagt, die Gesinnung muss sein, dass ich nicht den vergänglichen Genuss der Sünde will. Der Wille, die Gesinnung muss sein, dass ich bereit bin, die Schmach Jesu Christi zu tragen und die geistlichen Güter höher achte als jedes Ansehen und jeden Reichtum in dieser Welt. und dass ich durch Glaube Ägypten verlasse, durch das Blut des Lammes mich reinigen lasse, das Kreuz annehme und rausgehe und dass ich durchs Risiko, durchs Rote Meer gehe, in dem Bewusstsein, er wird für mich streiten und ich werde stille sein. Und die anderen werden umkommen, aber ich werde nicht umkommen. Das ist der Unterschied. Diese ungeheure Hoffnung, dass ein Unterschied ist zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Wisst ihr, Geschwister, das Ding ist so einfach. Ich muss nur Entscheidung fällen, ob ich das will. Bis ich weiß, was das heißt. Ich war in meinem Leben in Entscheidungen, wo ich genau gewusst habe, wenn du jetzt um des geistlichen Willen einen Nachteil beruflich dir einholst, dann werden die Leute die Nase rümpfen und sagen, Abstieg. Aber manchmal ist der Abstieg der geistliche Aufstieg. Ist euch das klar? Manchmal ist der menschliche Abstieg der geistliche Aufstieg. Und manchmal lässt es Gott zu, dass vielleicht bittere Dinge in unserem Leben geschehen, um uns geistlich hervorzuholen, um uns geistlich aus dem Loch rauszuholen. Loch bedeutet im Schwäbischen und auch bei manchen Bibelübersetzungen Gefängnis. Gefängnis. Dann kommen wir aus dem Gefängnis raus und werden zur Ruhe kommen in Christus. Und darum regt euch nicht auf, Geschwister, wenn irgendwas im Weltlichen schief geht. Geht hin und sagt, Herr, ist das jetzt die Hand des Hirten, die sucht, mich aus dem Joch Ägyptens endgültig rauszubrechen? Und dann legt euch auf den Altar, so wie es Römer 12, die ersten drei Verse steht, und lasst euch verändern in eure Gesinnung, lasst euch verändern in eurem Herzen, und dann wird etwas passieren. Dann werdet ihr im Triumphzug, wie Israel, aus Ägypten ausziehen, durch das Blut des Lammes, durch die tiefgründige Reinigung und Veränderung des Denkens, und dann wird etwas passieren. Dann werdet ihr dem Lamme folgen, wohin es geht. Und wenn man dem Lamme folgt, wohin es geht, dann wirst du nie einen Fehltritt tun, dann wird nie was schief gehen, sondern dann wirst du letztendlich etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Schief wird's gehen, und darum geht ja so viel schief bei den Gläubigen. Sobald man diesen Weg verlässt, sobald man ins Fleisch zurückfällt, sobald man in ägyptisches Wesen zurückfällt, und dann gibt's die Niederlage. Aber auf dem Weg dem Lamme nach, das ist dieser heilige Weg aus Jesaja 35, da ist man sicher, da ist man in Ruhe, und dann ist Ägypten weit weg, und dann hat man auch keine Sehnsucht mehr nach den Fleischtöpfen des Ägypten. Dann ist man mit dem Manna, das Gott gibt, mit dieser Speise zufrieden. Möge das bei uns geschehen. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du uns durch dein kostbares und teures Blut in der Stunde, als du uns gerettet hast, jeden Einzelnen von uns, dass du uns herausgerissen hast aus dem Einflussbereich des Teufels, aus seinem Reich, und versetzt hast in das Reich, wo du der Herr bist, wo du der Eigentümer, der Besitzer bist, dass wir jetzt zum Reich Gottes gehören, wieder geboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und du siehst, wie der Teufel um diese Bodenanteile in unserem Herzen, in unserer Seele kämpft, weil er uns ins Elend ziehen will. Und lass uns doch geöffnete Augen haben, dass wir das Elend dieser Welt sehen, wie es ist, wenn es noch so schön ist, noch so strahlend, noch so begehrenswert, wie bei Eva, wo auch alles so begehrenswert war. Lass es uns erkennen in der Tiefe. Lass uns die Entscheidung fällen wie ein Mose, der die große Vorschattung von deinem herrlichen Tun ist. Dass wir einfach begreifen, dass wir die Schmach Jesu Christi wählen müssen gegenüber den Schätzen Ägyptens. Und dass du uns durchs Rote Meer gehen wirst, trockenen Fußes. Und dass du für uns streiten wirst, dass wir zur Ruhe kommen. Ich bete dich an für dieses große, vollkommene Opfer, dass du es dadurch möglich gemacht hast und dass du der Hirte unserer Seele dich um uns kümmerst, dass du uns wie ein Mose Israel führte, uns herausführst aus Ägypten. Wir möchten dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Ich bete dich an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.